Ist die Wachturmgesellschaft eine christliche Organisation? Jehovas Zeuge mögen über diese Frage schockiert oder sogar empört sein. Man ist immer dann betroffen, wenn man mit Dingen konfrontiert wird, welche die persönliche Meinung und Anschauung in Frage stellen. Ich sehe es als christliche Erfordernis an, Lehren und Parolen, die den Anschein erwecken, christlich zu sein, als eine Irreführung zu bezeichnen, wenn sie ausschließlich Vorteile und sogar kommerziellen Gewinn für den Initiator abwerfen, ohne Rücksicht auf das Leid und die seelischen Nöte, die für Zweite und Dritte daraus erwachsen. Ein solcher Passus trifft auf die Wachturmdoktrin zu. Darum möchte ich an dieser Stelle über solche Wachturmpraktiken sprechen, die die Grundrechte des Menschen und das Gebot der Nächstenliebe in Frage stellen. Als Gesprächsbasis benutzen wir einige Artikel des Grundgesetzes der Deutschen Bundesrepublik. Der Artikel 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Der Artikel 2: Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Artikel 3 Absatz 3: Niemand darf wegen seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Und der Artikel 4: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit der religiösen, weltanschaulichen Bekenntnisse sind unverletzlich. Das alles nehmen Jehovas Zeugen für sich in Anspruch. Wie aber verhalten sie sich Personen gegenüber, die gemäß Artikel 4 des Grundgesetzes von ihrer Glaubensfreiheit Gebrauch machten und aus Gewissensgründen die Wachturmorganisation verließen? Setzt sich hier die Wachturmgesellschaft mit ihren Anweisungen gegenüber solchen Personen über das Grundgesetz und das göttliche Gebot der Nächstenliebe hinweg? Wir wollen anhand der Wachturmliteratur aufzeigen, wie gefährlich es ist, sich mit dieser Organisation einzulassen. Es soll deutlich gemacht werden, wie hintergründig und rücksichtslos die Wachturmgesellschaft mit Menschen umgeht, die sich ihrer Doktrin nicht bedingungslos beugen. Die Wachturmfrage aus dem Wachturm 1. Juli 1984, Seite 34, dient dazu als Grundlage. Die Frage lautet: Wird jemand, der einmal Zeuge Jehovas geworden ist, immer als solcher betrachtet? Nun, der Wachturm antwortet hiermit: Nein. Jehovas Zeugen gleichen nicht Religionsgemeinschaften, die auf dem Standpunkt stehen, einmal ein Mitglied, immer ein Mitglied. Ein geringer Prozentsatz von Personen entschließt sich dazu, die Gemeinschaft der Christenversammlung zu verlassen. Anderen wird als reuelosen Sündern die Gemeinschaft entzogen. Nun, an dieser Stelle möchten wir einen Einwand bringen. Was verstehen Jehovas Zeugen unter ein kleiner Prozentsatz? Die Formulierung ist zunächst einmal irreführend. Das soll die nachfolgende Statistik aus den Jahrbüchern der Wachturmgesellschaft zeigen. Zugrunde gelegt sind die Zahlen für Westdeutschland, West-Berlin und das weltweite Werk der Wachturmgesellschaft in den Jahren 1969 bis 1980. Wir zitieren Westdeutschland. 1969 war der verkündige Durchschnitt 81.051. 1980 war der verkündiger Durchschnitt 97.831. Das ist ein Zuwachs von 16.780. Die Wachturmgesellschaft meldete ihren Anhängern einen Zuwachs von etwa 20,7% in 10 Jahren. Was verschweigt sie jedoch? Sie verschweigt, dass in dem gleichen Zeitraum in Wirklichkeit 60.939 Personen getauft wurden. Sie spricht nicht offen darüber, dass von diesen getauften Personen im gleichen Zeitraum 44.149 Personen die Gemeinschaft verließen. Wir können nicht annehmen, dass diese hohe Zahl Ex-Zeugen alle exkommuniziert werden mussten. Kann man bei einer solchen hohen Anzahl Aussteigern noch von einem geringen Prozentsatz sprechen? In West-Berlin 1969 Verkündigerdurchschnitt 5.297, 1980 4.900. Das ist ein Minus von 397. Wieder verschweigt die Wachturmgesellschaft, dass von 1969 bis 1980 in West-Berlin 2.788 Personen getauft wurden. Das ist insgesamt ein Verlust in 10 Jahren von 3.185 Verkündigern. In Prozenten ausgedrückt sind es etwa 66%. Ist das ein geringer Prozentsatz, wie es die Wachturmgesellschaft ausdrückt? Die weltweite Statistik: 1971 Verkündigerhöchstzahl 1.590.793. Getauft wurden von 1971 bis 1980 1.744.484. Das ist ein Gesamt von 3.335.277. Die Wachturmstatistik meldet aber nur 2.272.278. Das weist auf eine Verlustquote von 1.062.999 hin. Damit verblieben von den 1.744.484 Getauften nur 681.485 übrig. In Prozent ausgedrückt sind es etwa 60%, die weggingen. Kann man da von einem kleinen Prozentsatz sprechen? Wir fragen jedoch, warum gingen sie? Wohin gingen sie? Was tun sie jetzt, nachdem ihre Glaubensfähigkeit angeschlagen ist? Wer kommt für entstandenen sozialen Schaden auf? Wer vermag diesen Menschen zum wahren christlichen Glauben zu verhelfen? Den Schaden, der durch den Dogmatismus dieser Organisation schon entstanden ist, wissen die Betroffenen sehr wohl zu bestätigen. Wir zitieren hier auszugsweise einen psychiatrischen Bericht aus dem Sozialkompass 1977, erste Ausgabe. Es heißt dort unter anderem: Es gibt zurzeit wenig psychologische Studien über die genaue Rate von Geisteskrankheiten bei den Zeugen Jehovas. Einer der neuesten ist von Spencer 1975 geschrieben. Spencer untersuchte von 1971 bis 1973 etwa 7.046 Patientenaufnahmen aller westaustralischen psychiatrischen Kliniken. Die Statistik stellt 1.068.469 Personen aus der Bevölkerung den 4.000 Zeugen Jehovas in diesem Gebiet gegenüber. Die Statistik: Geisteskrankheiten unter der Bevölkerung 2,54 zu 1.000. Das Verhältnis unter den Zeugen 4,17 zu 1.000. Schizophrenie unter der Bevölkerung 0,38 zu 1.000. Unter den Zeugen Jehovas 1,4 zu 1.000. Neurotische Tests: Bei der Bevölkerung liegt das Verhältnis bei 0,39 zu 1.000. Bei den Zeugen Jehovas 0,76 zu 1.000. Schizophrenie und Paranoia ist bei den Jugendlichen unter den Zeugen Jehovas 4-mal höher als unter der Bevölkerung. Der Schreiber des Berichts hat mit einer großen Anzahl Zeugen Jehovas zusammengearbeitet, die psychotisch waren, unter harter Depression litten und sogar Gehirnschädigungen davongetragen hatten. In dieser Studie wurde auch darauf hingewiesen, dass die Wachturmhierarchie es verbietet, andere religiöse Veröffentlichungen außer der Wachturmliteratur zu lesen. Sie schreckt vor theologischen Kontrollen zurück. Die Wachturmgesellschaft sieht es nicht gern, dass von ihren Mitgliedern psychiatrische Krankenhäuser oder Ärzte aufgesucht werden. Das ist für Brocklin eine Imagefrage. Soweit der Psychobericht. Wir fahren fort mit dem Kommentar zur Wachturmfrage. Es kommt gelegentlich vor, so lesen wir, dass ein Zeuge Jehovas, wie aus Johannes 6, Vers 66 zu erkennen ist, auf eigene Initiative den Weg der Wahrheit verlässt. Er mag das Komitee schriftlich davon unterrichten oder vor Zeugen erklären, dass er die Gemeinschaft der Versammlung verlassen will und nicht mehr als ein Zeuge bekannt sein möchte. Die Ältesten brauchen dann ihre Untersuchung nicht fortzusetzen. Jedoch geben sie kurz bekannt, dass er die Gemeinschaft verlassen hat, damit die Versammlung weiß, dass er von uns ausgegangen ist. Und zitiert hier 1. Johannes 2, Vers 19. Die Glieder der Versammlung werden sich dann an die inspirierte Aufforderung halten, einen solchen niemals in ihr Haus aufzunehmen, noch einen Gruß zu entbieten, um nicht an seinen bösen Werken teilzuhaben. Man zitiert 2. Johannes 10, Vers 11. Dazu unser Kommentar. Das böse Werk liegt im Verlassen der Organisation. Die Wachturm-Ideologen wenden den Bibeltext auf jemanden an, der von seiner persönlichen Freiheit Gebrauch macht und aus Gewissensgründen die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas verlässt. Durch die verkehrte Anwendung des Textes wird obendrein noch ein falsches Bild auf die Person geworfen. In der ersten Christengemeinde wurde der Text auf Personen angewandt, die Christus nicht mehr im Fleisch gekommen bekannten. Dies waren meistens Personen, die von der Gnosis beeinflusst waren. Die Wachturmgesellschaft wendet ihn ohne weiteres auf Personen an, die nach ihrem Austritt zum Herrn Jesus fanden. Wer die Organisation verlässt, freiwillig oder unfreiwillig, bekommt die ganze Willkür dieser Organisation zu spüren. Wer die Reihen ihrer Gemeinschaft verlässt, auch ohne Delikt, wird prinzipiell für tot erklärt. Diese Maßnahme bedeutet absolute Trennung zwischen engsten Familienangehörigen. Das Leid und die seelischen Nöte, die damit heraufbeschworen wurden, sind beachtlich. Was verstehen Jehovas Zeugen denn eigentlich unter geistig töten? Der Wachturm vom 1. August 1984 schreibt auf Seite 30 darüber Folgendes. 5. Mose 17, Vers 5 bis 7. Warum mussten Zeugen als Erste gegen einem zum Tode Verurteilten die Hand erheben? Der Kommentar. Alle Israeliten mussten eifrig für die wahre Anbetung eintreten und sorgfältig darauf achten, dass die Organisation rein blieb und keine Schmach auf den Namen Jehovas gebracht wurde. Die Zeugen mussten ihren Eifer dadurch beweisen, dass sie bei der Vollstreckung des Urteils führend vorangingen. Vergleiche 4. Mose 25, 6 bis 9, 5. Mose 13, Vers 6 bis 11. Als Zeuge gegen jemand aufzutreten, war natürlich noch lange nicht das Gleiche, wie den Angeklagten hinzurichten. Diese Tatsache hätte einen Zeugen veranlassen sollen, sehr sorgfältig zu überlegen, was er aussagte, und nur ein böser Mensch hätte eine falsche Aussage gemacht in dem Bewusstsein, dass er sich als Erster an der Urteilsvollstreckung beteiligen sollte. Jehovas Zeugen können diesen Grundsatz anwenden, indem sie eifrig um Reinheit der Versammlung bemüht sind und auch sehr darauf bedacht sind, als Zeugen die Wahrheit auszusagen. Soweit der Kommentar hier im Wachturm. Bei solchen Anweisungen zieht sich das Herz eines Christen förmlich zusammen. Der Satz, Jehovas Zeugen können diesen Grundsatz anwenden, ist wie die Faust aufs Auge. Er zeigt die erschreckende Verwirrung an, die durch eine falsche Anwendung des Wortes Gottes entstehen kann. Wir stellen daher die berechtigte Frage, ist die Wachturmgesellschaft eine christliche Organisation? Hier werden Menschen, die sich Christen nennen, manipuliert, Steine zu werfen, zu töten und zu richten. Gehört nicht das Gericht ausschließlich unserem Herrn Jesus? Jehovas Zeugen werden systematisch, selbst ihren engsten Verwandten gegenüber herzlos und gemütlos gemacht. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Ansprache eines Sonderbeauftragten der Wachturmgesellschaft, ein sogenannter Kader. Er sagte unter anderem, Man muss in der Lage sein, in Harmagedon über die Leiche seines nächsten Verwandten zu steigen. Dass aus solchen Ermunterungen bei psychisch schwachen Menschen seelische Verkrampfungen, Frustrationen und Depressionen hervorgerufen werden, dürfte verständlich sein. Nun, unser nächster Gedanke will sich mit dem Rechtsstatus befassen, den die Mitglieder dieser Gemeinschaft genießen. Gegenüber ihrer Anhängerschaft ist die Wachtumgesellschaft zu nichts verpflichtet. Mit anderen Worten heißt es, die einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas sind gegenüber der Wachtumgesellschaft rechtlos. Über diesen Status sind sich die einzelnen Mitglieder kaum im Klaren. Der Zeuge Jehovas hat gegenüber der Wachtumgesellschaft nur Pflichten, aber kein einziges Recht. Das folgende Schreiben der Wachtumgesellschaft Wiesbaden, deutscher Zweig e.V., soll unsere Ausführungen bestätigen. Der Brief: Liebe Schwester M., wir haben dein Schreiben vom 12. Oktober erhalten, mit dem du uns darum bittest, dir zu bescheinigen, dass du aus dem Verein von Jehovas Zeugen ausgetreten bist. Wir können unseren Unterlagen nicht entnehmen, dass du bei uns als Mitglied geführt wirst. Es trifft zwar zu, dass die Versammlung Nürnberg-Langwasser einen Verein gegründet hat, um den gesetzlichen Bestimmungen Rechnung zu tragen, doch bist du kein Mitglied dieses Vereins. Das sind in der Regel nur Brüder. Wenn du allerdings annimmst, dass du durch deine Hingabe an Jehova, die durch die Wassertaufe symbolisiert wurde, gleichzeitig ein Mitglied bei Jehovas Zeugen geworden bist, so wäre diese Annahme nicht richtig. Wir hoffen gerne, dass wir dir mit unseren Hinweisen dienen konnten. Wir wünschen dir von ganzem Herzen Weisheit und Unterscheidungsvermögen, damit du weiterhin zu der großen Volksmenge gehören kannst, die gemäß Offenbarung 7, Vers 9 und 10 im Hause unseres Gottes anbetet. Empfange recht herzliche Grüße der Liebe, deine Brüder Wachtum Bibel- und Traktatgesellschaft Deutscher Zweig e.V. Dieser Brief wurde der Schrift Brücke zum Menschen, Nummer 7778, entnommen. Eine weitere Erklärung zum Rechtsstatus der Wachtumgesellschaft und dem des einzelnen Zeugen entnehmen wir der Aufklärungsschrift ebenfalls Brücke zum Menschen. Er wurde früher Bruderdienst genannt, aus der Ausgabe 7778. Und wir lesen: Wer gehört zum Verein Jehovas Zeugen in Ixhausen e.V.? In aller Regel umfassen diese eingetragenen Vereine auf Ortsebene nur die nach dem deutschen Vereinsrecht zur Gründung des Vereins notwendigen 7 Mitglieder. Dieser Verein gibt sich eine Satzung und wählt einen Vorstand, der dann in der Öffentlichkeit im juristischen und wirtschaftlichen Bereich ganz legal für die Ortsversammlung der Zeugen Jehovas verbindlich zeichnen kann. Das ist natürlich bei der Abwicklung von Geschäften, Bauvorhaben oder vor Gericht notwendig. Der kleine Versammlungsverkündiger aber gehört diesem Verein nicht als Mitglied an. Er gehört juristisch gesehen überhaupt in keiner Weise einer Religionsgemeinschaft an, sondern ist letztlich, nur in der Sprache der Wirtschaft ausgedrückt, freier Mitarbeiter des Verlages Wachtum Bibel- und Traktatgesellschaft, für den er im ehrenamtlichen Dienst von Haus zu Haus und auf den Straßen Bücher und Zeitschriften ausschließlich dieses Verlages verkaufen darf. Die Schulung für diese ehrenamtliche Werbearbeit erfährt er in den Versammlungen der Zeugen Jehovas, deren Funktionieren durch hauptamtliche Beauftragte der Wachtumgesellschaft bzw. des jeweiligen Zweigbüros im eigenen Land überwacht wird. Wenn ihm im Vollzug dieser Tätigkeit ein Unfall zustößt, er erkrankt oder lebenslänglich unfähig wird, so ist das alles sein eigenes Risiko. Er ist ja kein Mitglied, seine Rechte und Pflichten sind nirgends vertraglich geregelt. Verpflichtungen der Gesellschaft ihm gegenüber gibt es nicht. Und wenn er sich im jahrzehntelangen Dienst aufgerieben und verzehrt hat, an eine Altersversorgung ist nicht gedacht, denn Harmagedon, das Weltende, macht so etwas ja überflüssig. Ich kenne Wachturmhauptamtliche Brüder, die nach einem Leben des Dienstes für Jehova infolge dieser Versäumnisse im Rentenalter noch in einem weltlichen Betrieb Arbeit suchen mussten und zum Glück auch fanden, um sich ihren Unterhalt zu verdienen. Andere suchten bei lieben Geschwistern in der Schweiz Nahrung und Obdach. Soweit die Ausführungen dieses Artikels aus der Brücke zum Menschen. An dieser Stelle wollen wir ausdrücklich die Frage stellen, ist die Wachturmgesellschaft eine christliche Organisation? Wir kommen damit zum zweiten Teil unserer Ausführungen und wollen sie unter das Thema stellen, ist die Wachturmlehre eine Ideologie und ist ihre Doktrin antichristlich? Als ich von Peter Beierhaus die Schrift Ideologien, Herausforderung an den Glauben gelesen hatte, entstand für mich die Frage, ob für den Begriff Wachturmlehre nicht der Terminus Ideologie sinnfälliger wäre. Das hat seine Problematik. Wir haben als Christen die Pflicht, die Wahrheit auszusprechen, auch wenn es bedeutet, ein heißes Eisen anzufassen. Wir dürfen nicht schweigen, wenn Menschen durch die Wahnideen einzelner Personen oder Gruppen seelisch zugrunde gerichtet werden. Meine persönlichen Erfahrungen mit der Wachturmgesellschaft bewogen mich zu der Auseinandersetzung mit der Frage, ist die Wachturmlehre eine antichristliche Ideologie und letzten Endes nur religiös verbrämt? Es ist leider nicht möglich, in diesen Ausführungen sehr weit auszuholen, um dem Thema gerecht zu werden. Erschöpfende Stellungnahmen zu diesem Thema müssen wir einer weiteren oder späteren Schrift überlassen. Die heutige Bedeutung des Begriffs Ideologie ist dem bereits erwähnten Buch Ideologien eine Herausforderung an den Glauben entnommen. Man liest auf Seite 18 weiter, eine politische und gesellschaftliche Lehre mit totalitären Zügen, welche gleichzeitig auch auf andere Gebiete des Lebens Anspruch erhebt, besonders auf das Religiöse, wodurch sie selber einen quasi religiösen Charakter annimmt, meistens auf einen Fortschrittsoptimismus begründet ist und sich in den Dienst der Eroberung bzw. Behauptung der Macht derjenigen stellt, die vorgeben, die besten Repräsentanten und Ausleger der betreffenden Ideologie zu sein. Soweit das Zitat. Ich sehe in dieser Aussage das Spiegelbild der Wachturmdoktrin. Natürlich gehört zu dieser Sicht das Wissen und eine lange Erfahrung mit den Praktiken der Wachturmideologen. Im Folgenden sollen geeignete Wachturmauszüge dem Außenstehenden mehr Verständnis und Einsicht in die Wachturmorganisation vermitteln. Zuvor jedoch noch einen treffenden Satz aus dem erwähnten Buch von Professor Peter Beierhaus, Seite 19. Wir lesen, pseudoreligiöse Ideologien verlangen vom Menschen und von Gemeinschaften eine Loyalität, die allein dem lebendigen Gott zukommt. Sie entwickeln ihre eigenen Kultusobjekte, ihre eigenen Glaubensbekenntnisse, ihre eigenen Dogmen, ihre eigene Moral und ihre eigenen Formen von Kultus. Soweit das Zitat. Diese Aussage ist geradezu Wort für Wort auf die Wachturmorganisation übertragbar. Wir wollen das zumindest teilweise mit den folgenden Wachturmauszügen belegen. Der Wachturm vom 1.11.1954, Seite 656, Absatz 1, zitiert, es kann nicht zu sehr betont werden, dass wir die theokratische Organisation Jehovas anerkennen müssen. Wenn Leben eines Menschen von einer bestimmten Handlungsweise abhängig ist, sollte er ihr mit Freuden folgen, selbst wenn sie, weil er sich demütigen muss, seinen Stolz verletzt. Das gilt besonders in Bezug auf die Anerkennung der theokratischen Organisation und ihrer Art des Wirkens unter der Hand Gottes. Weiteres Zitat aus dem Wachturm vom 1. November 1954, Seite 699, Absatz 20. Indem wir Gott ehren und ihm dadurch die höchste Achtung erweisen, dass wir seine von ihm gebilligte Organisation hingebungsvoll anerkennen, werden wir in einem glücklichen, erfreulichen Verhältnis zur Organisation bleiben und uns mit ihr jetzt wieder Dienstvorrechte erfreuen. Wachturm 1956, Seite 484, Abschnitt 1, schreibt: Es ist heute gebieterische Pflicht, dass jene, die in der neuen Welt der Gerechtigkeit zu leben wünschen, mit der neuen Weltgesellschaft Schritt halten. Warum? Weil sie nun bald alle ihre Glieder durch die größte Drangsal, den Krieg von Harmageddon, sicher hindurchbringen und sie in eine neue, heile Welt führen wird, die Gott schafft und in der sich die Menschheit des ewigen Friedens, der Wohlfahrt und des Glücks erfreut. Nächstes Zitat, Wachturm 1.10.73, Seite 593, Absatz 4. Nur diese Organisation wirkt im Interesse des Vorhabens Jehovas und zu seiner Lobpreisung. Nur für sie ist Gottes heiliges Wort, die Bibel, kein versiegeltes Buch. Wahre Christen schätzen es daher sehr, mit der einzigen Organisation auf der Erde verbunden zu sein, die die tiefen Dinge Gottes versteht. Nächstes Zitat, Wachturm 1.8.1956, Seite 474, Absatz 11. Daher ist der Wille des Sklaven der Wille Jehovas. Rebellion gegen den Sklaven ist Rebellion gegen Gott. Wir fügen hinzu: Der Sklave ist hier die sogenannte leitende Körperschaft, die Geschäftsleitung der Wachturmgesellschaft, etwa 16 bis 17 Männer. Ein weiterer Kommentar, Wachturm 1.11.54, Seite 668, Absatz 19. Gottes Wort, die Bibel, ist ein Buch, das Organisation lehrt. Es veranlasst und ermutigt uns auf jegliche Weise, die theokratische Organisation dem eigenen Ich voranzustellen, sie anzuerkennen und sich durch dick und dünn loyal an sie zu halten. Nächstes Zitat, Wachturm 15. Januar 1968, Seite 43, Absatz 9. Folglich ist die Bibel ein organisatorisches Buch und gehört der Christenversammlung als Organisation, nicht irgendwelchen Einzelpersonen. Sie mögen noch so aufrichtig glauben, sie können sie auslegen. Aus diesem Grund kann die Bibel getrennt von der sichtbaren Organisation Jehovas nicht richtig verstanden werden. An letzter Stelle bringen wir die diktierte Loyalitätsbekundung, die in den 1930er Jahren von allen Versammlungen der Zeugen Jehovas an das Hauptbüro der Wachturmgesellschaft eingesandt werden musste. Das war ein Kapitulieren vor einer religiösen Diktatur. Hiermit wurde der Absolutheitsanspruch, den die Wachturmgesellschaft erhob, von den Gliedern der Organisation freiwillig anerkannt. Wer sich an dieser Aktion nicht beteiligen wollte, wurde ausgebotet. Es heißt dazu mit einem einzigen Satz in dem Wachturmbuch Jehovas Zeugen in Gottes Vorhaben, Seite 149, linke Spalte: Die meisten Versammlungen nahmen die Resolution bereitwillig an, und die wenigen, die es nicht taten, haben seitdem ihre Vision und die Vorrechte des Königreichsdienstes verloren. Und hier folgt nun diese ominöse Loyalitätserklärung. Wir, die Gruppe des Volkes Gottes, das für seinen Namen herausgenommen worden ist und sich nun in statt befindet, anerkennen, dass Gottes Regierung eine reine Gottesherrschaft ist, dass Christus Jesus sich im Tempel befindet, damit wir alle in Frieden, Gerechtigkeit, Eintracht und vollständiger Einheit zusammenwirken können. Wir legen hier eine Namenliste derjenigen Personen unserer Gruppe bei, die uns als gereift und darum am geeignetsten erscheinen, die betreffenden Dienstplätze auszufüllen. Abschließend noch einen Satz aus dem Wachturmbuch zum Predigtdienstbefehl, Ausgabe 1957, Seite 156. Wir lesen: Wenn wir Jehova und die Organisation seines Volkes lieben, werden wir nicht misstrauisch sein, sondern werden, wie die Bibel sagt, alles glauben, nämlich alles, was der Wachturm darreicht. Und damit möchten wir die Frage aufwerfen, wie viel Ähnlichkeit hat die Struktur der Wachturmorganisation mit einem Parteisystem? Hierzu bitte noch einen Kommentar von Professor Peter Beierhaus. Er schreibt: Ja, sogar innerhalb des Christentums gibt es immer wieder Versuche, das Evangelium in eine Ideologie zu verwandeln. Hören wir uns das folgende Schema einmal an, ob sich die Worte von Professor Peter Beierhaus nicht auch hier bewahrheiten. Wir teilen hier eine linke Spalte und eine rechte Spalte auf, die wir jetzt gedanklich registrieren wollen. Linke Seite Wachturmorganisation, rechte Seite Parteisystem. Links Wachturmorganisation, rechts Partei. Links Glaube, rechts Überzeugung. Links Gehorsam, rechts Linientreue. Links leitende Körperschaft, rechts Parteiführung. Links Wachturmlehre, rechts Ideologie. Links Sündenbekenntnis, rechts Selbstkritik. Links Zeitschriften und Stundenziele, rechts Plan soll. Links Wachturmschrift, rechts Parteiorgan. Links Organisationsbuch, rechts Parteiprogramm. Links Sonderbeauftragte, ein Kadersystem für Glaubenstreue, rechts Kadersystem für Linientreue. Natürlich herrscht in beiden Systemen nicht der Geist der Freiheit. Deswegen kann dort auch nicht der Geist des Herrn sein, wo wir nach 2. Korinther 3, Vers 17 lesen: Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn nun Gottes Geist der Freiheit nicht herrscht, wessen Geist herrscht dann? Damit kämen wir zur letzten Frage bezüglich der Wachturmgesellschaft. Ist die Wachturmdoktrin antichristlich? Mit dieser Frage stoße ich in ein Wespennest. Aufklärung hat schon immer seine Probleme gehabt, aber sie ist unerlässlich. Wenn wir die Frage stellen, woran kann man den antichristlichen Geist einer Gruppe oder Denomination erkennen, an ihren Forderungen, Postulaten, Lehrsätzen oder ähnlich und an ihrer Strategie. Wir stellen daher fest: Erstens, Verbände, Körperschaften, Organisationen, Kongregationen tragen, wenn sie Christus nicht sichtbar auf der Erde erwarten, das Merkmal antichristlichen Geistes. Hier sind zunächst nur die christlichen Gemeinschaften angesprochen. Zweitens, jede Organisation, gleich welchen Namens, die sich an Christi Stelle setzt und die allein selig machenden Parolen für eine neue Welt verkündet, trägt das Merkmal antichristlichen Geistes. Drittens, eine christliche Gemeinschaft, die menschlichen Gehorsam Priorität einräumt, verrät die Züge eines antichristlichen Geistes. Viertens, Organisationen oder Denominationen, die das Wort Gottes manipulieren und falsch prophezeien, tragen das Merkmal antichristlichen Geistes. Und fünftens, jede Gemeinschaft, die ihre Mitglieder geistigerweise nötigt oder zwingt, gegen das eigene Gewissen zu Felde zu ziehen, offenbart den Geist des Antichristen. Zur Orientierung zitieren wir das Generalpostulat der Wachturmorganisation. Es heißt: Personen, die den Glauben und die Glaubenslehren der Zeugen Jehovas vorsätzlich verwerfen und dadurch selbst zeigen, dass sie nicht von unserer Art sind, sollten passenderweise so betrachtet werden wie jemand, dem wegen eines Unrechts die Gemeinschaft entzogen worden ist. Die Konsequenzen dieser Anordnung hatten wir bereits in den vorderen Punkten beschrieben, unter dem Thema »Was verstehen Jehovas Zeugen unter geistig töten?« Hier stellen wir die Maxime der Wachturmorganisation, die wie ein roter Faden durch ihre gesamte Lehre geht, in 5 Punkten zusammen. Erstens, die Wachturmgesellschaft fordert bedingungslosen Gehorsam ihrer Mitglieder, ohne Rücksicht auf das Gewissen. Wer sich nicht kompromisslos den Anordnungen und Lehrmeinungen unterstellt, muss die Gemeinschaft verlassen. Zweitens, die Wachturmgesellschaft behauptet, Harmagedon überlebt nur, wer ihre Lehren verkündet. Drittens, die Wachturmgesellschaft behauptet, sie allein besitze das Verständnis zur Schriftauslegung. Viertens, die Wachturmgesellschaft behauptet, ewiges Leben bekommen nur Menschen durch Annahme und Ausübung ihrer Lehren. Die Wachturmgesellschaft behauptet fünftens, die leitende Körperschaft, etwa 16 bis 17 Männer, stehen an Christi statt und sie sind von ihm beauftragt, seine irdischen Interessen zu vertreten. Diese 16 oder 17 Männer erwarten absoluten Gehorsam. Sie verwalten den gesamten Besitz der Wachturmgesellschaft und tragen die Verantwortung für das gesamte Werk der Zeugen Jehovas. Für Jehovas Zeugen sind diese Männer der sogenannte treue und verständige Sklave, der die Speise austeilt zur rechten Zeit. Wie können wir den Zeugen Jehovas helfen, frei zu werden von der Wachturmdoktrin? So lautet unsere Frage. Erstens, es müsste unser Herzenswunsch werden, Samariterdienst zu leisten. Zweitens, das bedeutet, ihre Argumentation zu kennen oder sie zu studieren, um wirksam helfen zu können. Und hier möchten wir sagen, dass es unser großer Wunsch ist, gebetsvoller Wunsch ist, Seminare einrichten zu können zur Aufklärung. Zum dritten Punkt, der Zeuge Jehovas kennt keinen Ausweg aus der Wachturmorganisation, weil er vermeint, bei einem Austritt womöglich wieder zurückgehen zu müssen in die Traditionskirchen. Es muss ihm der Weg über freie Gemeinden gezeigt werden. Er erklärt ihm, dass man auch als evangelikaler Christ das Wort Gottes im Mittelpunkt seines Lebens hat. Erkläre ihm das Sündenbewusstsein. Er kennt es nicht. Belehre ihn über Buße und Bekehrung. Lass ihn aus seiner Bibel lesen, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Vergiss eines nicht. Die Wachturmdoktrin hat die gleiche Wirkung wie okkulte Belastung. Der Zeuge Jehovas müsste sich bei seiner Bekehrung von jeglichen Bindungen zur Wachturmorganisation lossagen. Liebe Hörer, diese Ausführungen haben keinen Anspruch auf erschöpfende Darlegungen. Die Themen sind sehr komplex. Unser Wunsch ist es, durch diese Ausführungen auch von Ihnen Anregungen zu bekommen, wie und wo wir helfen können. Gerne führen wir Seminare durch und halten Vorträge in Gemeinden und Bibelkreisen. Auch auf Bibelschulen oder Freizeiten übernehmen wir gerne die Gestaltung von Schulungsstunden. Das Ziel dabei ist, darüber zu informieren, wie man Jehovas Zeugen eine Hilfe sein kann, zu Jesus zu finden. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie diese Arbeit im Gebet unterstützen.